Wenn ich Weapons bei Google eingebe, werden mir Waffen angezeigt.
Das kann nicht sein.
Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Joe?
Simon?
Was hältst du von Waffen?
Also ich bin froh, dass wir hier andere Waffengesetze haben als in Amerika auf jeden Fall. Weil ich muss sagen, ich finde Waffen ehrlich gesagt super beunruhigend. Also ich finde es schon beunruhigend, wenn ein Polizist bei mir vorbeigeht und der da eine Waffe im Halfter hat. Irgendwie geht da so eine natürliche Bedrohung irgendwie, spüre ich da.
Eine natürliche Bedrohung ist vielleicht auch eine super Überleitung zu dem Film Weapons, den wir als letztes geschaut haben.
Ja.
Denn unangenehme Gefühle kann dieser Film auf jeden Fall auslösen. Tatsächlich so stark, dass ich meinen ersten Versuch, diesen Film zu schauen, abbrechen musste, als ich ein kleines Weichei bin.
Gut, dass du nicht im Kino warst. Dann
Ne,
hättest du es durchhalten müssen.
im Kino ist es vielleicht was anderes.
Vielleicht.
Weil dann, ich meine, ich war ja auch in Smile 2 im Kino und an sich finde ich den Film ja wirklich schlimm, aber weil ich dann halt auch im Kino mit irgendwelchen Spaßvögeln war, haben wir da über die schlimmen Szenen halt auch super lachen können.
Ja.
Und ich glaube, bei Weapons bietet sich das auch an, dass man über einige Szenen auch lachen kann.
Obwohl ich gern bei manchen Szenen auch die Reaktion im Kino gern gesehen hätte. Also ob die sich auch so erschrocken haben oder ob auch Leute angefangen haben zu schreien oder so, weil sie sich so,
Ja.
ja, so erschrocken haben, wie wir an der einen oder anderen Stelle.
Der gute Zach Cragger hat Regie geführt bei Weapons.
Ja, den mag ich eigentlich.
Alter Bekannter hat Filme gemacht wie
Wie Barbarian, den Film fand ich sehr, sehr gut damals. Und ich weiß nicht, ich glaube, also mehr habe ich von ihm noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist ja noch nicht so lange im Geschäft. Zumindest so im Mainstream-Bereich. Aber ja, das ist jetzt der zweite Film auf jeden Fall erst, den ich von ihm gesehen habe.
Ja, Mainstream ist ein guter Stichwort, denn der Film ist 2025 erschienen und hat sich direkt einen Oscar eingesteckt.
Ja, jetzt erst, vor kurzem, genau, ja. War nicht schlecht.
Für die
Für einen Horrorfilm.
beste weibliche Nebenrolle, die gute
Amy Madigan?
Amy Madigan, ja.
Ich glaube, kenne ich gar nicht.
Nee, ich kenne sie auch nicht. Sie, das Wikipedia-Bild ist auch ein sehr verpixeltes, altes von ihr.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die halt schon richtig lange, also dass die schon ganz lange halt Filme macht und sowas, aber vielleicht auch gar nicht so unbedingt jetzt in der jüngsten Vergangenheit, sondern dass man sie halt schon auch von früher noch kennt, wo wir aber noch nicht so, keine Ahnung, noch nicht auf der Welt waren oder so. Ja.
Außerdem wir noch in der Besetzung Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich. Wenn ich zu sein, ich kannte da niemanden draus.
Aber ich finde doch, Josh Brolin kennst du. Josh Brolin haben wir ja letztens hier bei Knives Out zum Beispiel,
Ach
hat er ja
ja.
den Priester gespielt und so, aber der ist doch da ziemlich bekannt. Julie Warner kenne ich auch, aber ich finde die Besetzung auf jeden Fall eigentlich top, tipptopp. Sogar. Justin Long hatte leider nur einen sehr kleinen Gastauftritt, aber immer auch ein sehr gern gesehener Gast auch, zumindest für mich im Horrorfilm-Genre.
Scheint ja auch
Hat auch schon
immer,
in Barbarian mitgespielt,
genau,
genau.
hatte seine Freikarte in allen Zach Cragger-Filmen.
Wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe, alle Zuhörer haben diesen Film gesehen, denn wir werden gnadenlos spoilern. Wie immer.
So ist es.
Als habt ihr jetzt noch die letzte Möglichkeit auszuschalten. Denn ich werde mal kurz diesen Film zusammenfassen, diesmal wirklich kurz. Die Prämisse ist, dass 17 Kinder in einer amerikanischen Vorstadt oder Kleinstadt in einer Nacht ganz auf mysteriöse Art und Weise um 2:17 Uhr gleichzeitig aufwachen und von zu Hause weglaufen. Das nehmen in der Nacht einige Kameras auf und man sieht die Kinder zielgerichtet irgendwo hinlaufen in einer ganz merkwürdigen Art und Weise. So ein bisschen der Naruto-Shippuden-Lauf mit den Armen nach hinten und dann den Arm zur Seite. Genau, man weiß nicht, was mit denen passieren sein könnte. Es gibt keine wirklichen Hinweise, nur die Gemeinsamkeit, dass alle in dieselbe Klasse gingen. Ich glaube, keine Ahnung, dritte Klasse,
Ja,
vierte
dritte
Klasse,
Klasse,
dritte
ja.
Klasse. Und alle in dieser Klasse sind am nächsten Morgen nicht mehr da, außer ein Junge, der Alex, der ist jetzt einziger da.
Ja.
Und die Polizei fängt an zu ermitteln, auch Interviews zu führen oder Verhöre mit dem Kind und mit den Eltern, mit der Klassenlehrerin, die die wichtigste Rolle in diesem Film auch spielen wird. Aber es gibt einfach keine weiteren Hinweise, keine Motive und irgendwann setzt so der Alltag wieder für alle ein. Die Schule öffnet wieder und das Leben geht weiter, ohne dass der Fall irgendwie gelöst wurde. Und da setzt der Film dann auch mit seiner Handlung ein. Man sieht die Auflösung des Falles, des Verschwindens in wenigen Tagen, aber aus verschiedenen Perspektiven. Also zum Beispiel die Lehrerin, ein Polizist und eben auch das Kind am Ende. Und diese Handlungsstränge sind immer miteinander verbunden und bedingen einander, bis es dann am Ende komplett zusammenläuft. Die letzte einzelne Perspektive, die wir sehen, ist dann von dem Jungen, der überlebt hat, oder der Junge, der noch als einziger übrig geblieben ist in der Klasse. Und es wird klar, dass seine Tante zu Besuch kommt und sie keine normale Tante ist, sondern eine Hexe ist. Und sie ist schon sehr alt und schwach und versucht mit ihren magischen Tricks und Künsten ihr Leben zu verlängern. Sie versucht das erst nur mit den Eltern von Alex, aber scheint nicht zu reichen, ist immer noch schwach und beginnt dann diese 17 Kinder zu entführen, sie magisch ihren Willen zu brechen, sie quasi zu Zombies zu machen und sich in den Keller abstellen lassen, wo sie irgendwie ihre Lebenskraft aussaugt oder so. So genau wird es nicht erklärt. Aber im letzten Fünftel oder Sechstel des Films fließen dann alle Perspektiven zusammen. Alles findet dann in diesem Haus des Jungen statt, wo es auch zum Kampf kommt, zu viel Action, spannenden Momenten und die Hexe am Ende mit ihren eigenen Mitteln, mit ihren eigenen Zaubersprüchen geschlagen wird.
Ding Dong, die Hexe ist tot.
Ding Dong. Genau, das ist die Story von diesem Film.
Ja, wie fandst du ihn denn? Was würdest du, du musst ja noch nicht alles vorwegnehmen, aber was würdest du so grob sagen, was hat dir da gut gefallen? Eher gut oder eher quatschig?
Quatschig ist ein guter Punkt. Ich fand ihn anfangs ja wirklich sehr schlimm und ich fand ihn auch sehr gut am Anfang, gerade weil er mir viel gegeben hat, was ich im Horrorfilm häufig vermisse, also dass die erste Perspektive aus der Lehrerin für mich sehr sympathisch, eine sehr sympathische Figur gegeben hat, mit der ich mitgefiebert habe, die dann auch mehrdimensional wirkte auf mich. Also es ist nicht einfach nur, die ist traurig, die ist böse, sondern sie hat ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Eigenschaften.
Fand ich aber auch, dass sie war wirklich besonders gut geschrieben und auch mit Abstand am besten geschrieben von allen Charakteren. Da kommen wir ja dann später vielleicht auch nochmal drauf zurück, dass so genau das so ein bisschen schwierig war bei manchen der anderen Charaktere so, dass sie nicht so komplex waren und dass die einem nicht so viel gegeben haben. Aber gerade unsere Hauptfigur, ich glaube Justine heißt sie, ist so super interessant irgendwie. So, also sie ist kein perfekter Charakter, sie ist auch nicht irgendwie besonders gut oder so, ist sie gar nicht, aber sie ist trotzdem, sie ist halt ein echter Mensch. Und sie ist cool und sie ist, ja, ich mochte sie auch sehr schnell, sehr gern, auch wenn sie wirklich Fehler hat.
Absolut, und dann kommt es auch mit ihr schon zu den ersten sehr unheimlichen Szenen und auch krassen Jumpscares, wo ich wirklich Pause machen musste, erstmal hui. Es gab sogar eine Szene, wo ich dann auch wirklich Gänsehaut bekommen habe, weil, also es war die Szene, wo sie vor dem Haus steht, es beobachtet und dann einschläft. Man kriegt dann diesen Shot auf die Tür von dem Haus und dann öffnet die sich plötzlich und es kommt eine Frau raus mit erhobener Schere und die Musik auch so ganz klassisch Horrorfilm und sie kommt auf uns zugelaufen, wie aus der Autoperspektive. Und ich dachte, oh mein Gott, ich schaff diesen Film nicht. Und das war noch in den ersten 30 Minuten. genau, aber danach hat mich der Film ein bisschen verloren, ein bisschen enttäuscht, dass mir auch so, ich weiß nicht, ob es der rote Faden war, der mir dann weggegangen ist, aber es kommt zu dem ersten Perspektivwechsel und dann verliert.
Ich glaube, man hat vielleicht auch einfach dann die Hauptperson vermisst.
Ja.
Also es ist halt einfach wirklich so, habe ich ja schon gesagt, dass die anderen Charaktere alle deutlich schwächer sind und deutlich uninteressanter sind und dann ist man natürlich auch nicht so mehr so dabei. Also dann denkt man sich halt auch, man würde vielleicht lieber wissen wollen, wie es jetzt mit Justine weitergeht. Mhm. Und man sieht sie dann fast gar nicht mehr bis zum Schluss.
Ja.
Also schon zwischendurch, aber so, das ist so ein bisschen irgendwie, ja, war ich auch richtig enttäuscht. dass man jetzt sich irgendwie mit Josh Brolins Charakter befassen muss, den man vielleicht gar nicht so spannend findet und der auch gar nicht so wichtig ist für die, also oder ja, der einfach, ja, weiß ich nicht, einem viel weniger gibt auf jeden Fall als die Lehrerin.
Ich finde, wenn man den Film danach nochmal ein bisschen isoliert betrachtet, sich nochmal ein paar Szenen anschaut, dann ist der schon mal nochmal ein bisschen besser, dann ist er noch wieder ein bisschen, kann man so sehen, was der Regisseur damit erreichen wollte mit diesem Perspektivwechsel. Aber ja, für mich hat der Film dann nach dem ersten Wechsel auf den Brody leider ziemlich abgenommen. Aber hat am Ende dann immer noch ein recht hohes Niveau, eher so mittelmäßig.
Ja, würde ich auch leider sagen. Der hat so stark angefangen und so gruselig auch angefangen. Und das fand ich auch ein bisschen, ja, halt auch wirklich, wirklich blöd eigentlich, dass der, also ich finde sogar, der Horrorfaktor hat massiv abgenommen.
Ja.
Weil er so richtig, richtig gruselig beginnt. Mit Jumpscares, mit wirklich unheimlichen Szenen, auch weil man vielleicht auch wenig weiß. Man weiß gar nicht am Anfang so richtig, wo ist genau die Bedrohung. Aber umso mehr aufgeklärt wird und umso mehr man erfährt, umso weniger gruselig wird der Film. Und das ist ja in anderen Horrorfilmen dann eher andersrum vielleicht sogar. Das ist eigentlich sollte doch so eine Spannung und so ein Horrorfaktor auch zunehmen. Und am Ende sollte es dann irgendwie besonders, sollte man vielleicht mal besonders Angst kriegen als Zuschauer oder so. Und das ist hier genau umgekehrt gewesen. Der nimmt eher ab, auch in der Spannungskurve. Und das ist wirklich, darunter leidet auf jeden Fall dann auch der Gesamteindruck, was am Ende so übrig bleibt.
Ja, ich habe auch irgendwie nach diesem ersten Wechsel hat er mich dann auch gar nicht mehr so auch von einer Bedeutungsebene abgeholt.
Hm.
Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe gedacht, vielleicht diese 2:17 hat irgendeine Besonderheit, irgendwas Tieferliegendes, auch hier vielleicht die Bibel oder so. Aber es ist dann auch nur ein Easter Egg von welchem Film war das?
Von Shining. Hm. Das ist das Hotelzimmer, in dem da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, Shining auch nur einmal gesehen. Aber ich glaube, in diesem einen Zimmer gingen doch besonders verrückte Sachen da irgendwie vor sich. Das war so das Gruselzimmer.
Ja.
Und das deswegen einfach nur diese Uhrzeit, 2:17 Uhr. Ja. Ja, eben, man hat eh mehr erwartet, glaube ich, was jetzt die Erklärung ist, warum sind die Kinder verschwunden und so. Und das, wie es dann aufgelöst wird, ist fast schon ein bisschen sehr einfach gedacht. Also auch irgendwie so ein sehr klassisches, zu einfaches Motiv von wegen, ja, die Hexe möchte ihr Leben verlängern, habe ich auch schon 100-mal gesehen. Irgendwie so in der Art und Weise, ist halt auch wirklich langweilig. Fast, also ja, weiß ich nicht, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Weil man so, es wird so ein bisschen so eingeführt von wegen, es muss ja irgendwie eine ganz starke Bedeutung haben. Es muss ja jetzt irgendwas Krasses passieren, aber es passiert gar nicht so viel.
Ich verstehe leider auch immer noch nicht, warum der Film Weapons heißt. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Weil, wenn ich Weapon höre, denke ich natürlich an irgendwelche Schusswaffen. Und man sieht ja sogar in der Traumsequenz von dem Archer, dem Familienvater, über irgendeinem Haus, einfach kommt plötzlich so ein Sturmgewehr aus dem Nebel, riesengroß.
Ja.
Und dann steht da auch 217 drauf.
Ja, man denkt.
Aber das ist ja für mich das Einzige, was dieser Film mit Weapons zu tun hat.
Da wird um eine große. Da wird. Man, aber also, es wird irgendeine sehr große, wichtige Metapher sein. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hinsichtlich, wir haben ja ein Schulsetting in Amerika. Kinder verschwinden in dieser Schule. Also vielleicht wirklich auch im Sinne von einem Amoklauf. Schau, wenn ein Amoklauf passiert in so einer Kleinstadt, in der Schule, dass das vielleicht eine ähnliche Auswirkung hätte auf so eine Stadt. Also es passiert eine absolute Katastrophe. Es fehlt einfach plötzlich. Es fehlen super viele Kinder aus einer Schule. Das lässt ja so eine Stadt auch fassungslos irgendwie zurück.
Mhm.
Und weiß ich nicht, kann ich mir jetzt gerade zum Beispiel vorstellen, dass das auch da irgendwie, dass es da eine Bedeutungsebene irgendwie gibt. Also dass der Regisseur auch das mit darstellen wollte. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass die Hexe die Kinder. Naja, nee, sie benutzt die Kinder eigentlich nicht als Waffe, aber sie benutzt andere, sie kann ja andere Leute fernsteuern. Und sie benutzt diese Leute ja als Waffe.
Ja, okay.
Das macht sie schon, ja. Ich hätte aber, da das ja nur so ein Nebeneffekt, also nur so ein Mittel zum Zweck ist, um ihre Ziele durchzusetzen, um irgendwelche Widersacher auszuschalten oder was auch immer, um sich selber zu schützen. Es ist ja aber nicht der Hauptplot. Also der Hauptplot ist ja eigentlich, sie entführt die Kinder, um sich von denen irgendwie zu ernähren oder von der ihrer Lebensenergie. Und das ist ja gar nicht, da benutzt sie die ja gar nicht als Waffen.
Ja.
Das wäre viel sinnvoller, wenn der Film nochmal da, also wenn der so benannt worden wäre nach diesem nach dem, was die Hexe da eigentlich tut. Vielleicht. So ja. In ihrem Hauptfokus und nicht, was sie so nebenbei tun muss, um das Ziel durchzusetzen.
Genau. Weapons. Und es gibt ja, fast jeder Film hat in seinem Mittel zum Zweck irgendwie eine Weapon, die so was eingesetzt wird. Aber die heißen ja nicht so.
Aber dieses Fernsteuern, dieser, was ja ständig passiert, dass jemand da ferngesteuert wird und da, wie gesagt, als Mittel zum Zweck benutzt wird, so, das ist ja hier schon nochmal. Das passiert ja ständig in diesem Film. Und
würden Sie das irgendwas sagen? Fernsteuern?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass in diesem Film viel um so Machtlosigkeit irgendwie geht und jemand anderem so ausgeliefert sein. Also, dass ja die Hexe manipuliert. Aber es geht ja auch in diesem Film viel um Alkoholismus zum Beispiel. Und Alkohol ist ja auch etwas, dem man dann irgendwo ausgeliefert ist, weil es halt eine Droge ist. Oder in dem Film, wir sehen den kleinen Alex, der dann ganz alleine mit der Situation klarkommen muss, dass seine Tante eine irre Hexe ist und die seine Eltern so verhext, dass die gar nicht mehr seine Eltern sind. Und er muss dann irgendwie sein eigenes Überleben sichern. Also er ist am Ende auch der Held, der irgendwie alles rettet. Aber auch diese Situation ist ja eine totale Machtlosigkeit, weil man ist einfach abhängig von seinen Eltern und davon, dass zu Hause alles funktioniert. Und ich glaube, dass das einfach ein großes Thema so des Films ist. Machtlosigkeit.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Und auch die Lehrerin zum Beispiel, die nichts getan hat, aber die dann von allen Eltern auch irgendwie verdächtigt wird. Sie muss ja was damit zu tun haben, dass die Kinder verschwunden sind. Und die dem auch so. Also sie lässt sich davon nicht so richtig unterkriegen, aber sie wird dann von den Eltern ja auch irgendwie verfolgt und kriegt Drohanrufe und hat so überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Sie wird sogar von ihrem Job, den sie liebt, suspendiert und ist da auch dem so ausgeliefert.
Also ich sehe dann irgendwie da eher Gewalt, also wenn du jetzt so Violence siehst, der Film.
Aber Weapons ist ja auch ein ganz klares Symbol für Gewalt.
Ja.
Also das würde ja dann wieder passen mit dem Titel auf jeden Fall.
Also ich sehe die Themen, die da angesprochen werden, auch unterschwellig, sowas wie dieser Alkoholismus. Aber da fehlt mir halt irgendwie der Bezug zum Mittel.
Mhm.
Also wenigstens sehen wir einige verschiedene Waffen in der Anwendung.
Mhm.
Auch schon viele Spritzenattacken. Ich hasse ja Spritzen, das ist ganz schlimm. Und dann auch noch in so einem Junkie-Spritzen, oh Gott.
Mhm.
Ja.
So ganz 100% durchdacht ist der Film, glaube ich, dann auch einfach nicht. Es ist ein bisschen zusammengewürfelt. Aber das hängt, glaube ich, auch mit der Arbeit. Also das habe ich auch mal, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Regisseur. Und der hat das auch erzählt, dass er sich nicht so richtig ein Konzept macht vorher, sondern der fängt einfach an und dann schaut er, wo treibt ihm die Handlung irgendwie hin.
Ja, das spürt man.
Der schaut einfach genau, was findet er als nächstes cool, was passiert. Und das haben wir in Barbarian auch schon gesehen.
Mhm.
Wir hatten da genauso diese verschiedenen Perspektiven, die dann teilweise wo sich teilweise das Genre geändert hat.
Mhm.
Und wo man dann ganz woanders dann wieder einsetzte, an einem anderen Punkt, teilweise zu einer anderen Zeit. Das hatten wir hier nicht, hier war alles innerhalb irgendwie derselben Tage. Aber so verschiedene Geschichten, die teilweise was miteinander zu tun hatten, teilweise aber auch nicht, wo teilweise es auch nicht mal richtig einen Grund hatte, warum der Plot jetzt da so erzählt werden musste. Man hätte bestimmte Sachen auch einfach weglassen können.
Mhm.
Aber der Regisseur scheint sich da vielleicht einfach, der lässt sich da ein bisschen treiben und erzählt einfach so verschiedene Sachen vielleicht, die er erzählen will. Und dann ergibt sich halt leider am Ende kein komplett rundes Bild. Und das ist ein bisschen schade, ja. Ich glaube, umso länger man über diesen Film jetzt hier auch nachdenkt, umso mehr fällt einem auf, wie wenig wirklich relevant war und wie viele Plotholes vielleicht auch da waren. Und das finde ich schon schade.
Ja, also jetzt auch im Vergleich zu Trap, was ja auch kein guter Film ist.
Nee.
Aber da konnte man ja in jeder Szene irgendwie Gedanken finden, warum das jetzt gemacht wurde. Es hatte immer irgendwie sein Stilmittel oder eine Interpretationsebene. Und hier in Weapons, das läuft einfach voran. Ich finde ja, der Film hat sehr coole Szenen und sehr viel coole Kameraperspektiven.
Auf jeden Fall.
Aber dann kann ich die nicht erklären. Die sehen einfach nur cool aus. Also zum Beispiel der Anfang, wo man sieht ganz viele Leute einfach nur von hinten die ganze Zeit. Also die
Aber das könnte vielleicht wieder so ein bisschen so wie so eine Fernsteuerung. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass er sich dabei was gedacht hat.
Ja gut, Fernsteuerung, dass man wie so ein Videospiel von hinten sieht.
Ja, finde ich schon irgendwie. Finde ich cool. Und die Kinder werden ja, man sieht ja am Anfang wirklich diese Kinder von hinten, wie sie aus den Häusern rausrennen und dann da weglaufen und so. Und das ist schon so, die, also wir sehen, wir wissen am Ende, die Hexe steuert sie natürlich nicht von hinten, sondern die laufen ja auf die Hexe zu. Aber so von unserer Perspektive so ein bisschen, die werden ferngesteuert halt, wie ein Auto. Also wie ein ferngesteuertes Auto.
Am krassesten sieht man diese Fernsteuerung ja bei der Hauptperson, bei der Lehrerin, wo es dann auch zum Beispiel in diesen Alkoholläden, man sie den ganzen Weg langlaufen sieht.
Aber sie wird vielleicht ja auch, sie wird auch vom Alkohol fernsteuert. Sie geht ja da rein, um sich Alkohol zu kaufen, weil sie Alkoholikerin ist und sich da gar nicht so richtig, das ist keine Entscheidung, die sie trifft, sondern sie ist halt Alkoholikerin und sie muss sich diesen Alkohol kaufen. Ich würde das schon, das würde ich schon so interpretieren.
Ja, fair point, das macht schon,
schon Sinn,
ja.
Ja, also ich denke, ganz so wahllos ist das alles schon nicht, aber das trotzdem ganz viele Sachen weiß ich nicht. Was ich zum Beispiel einen großen Plothole, glaube ich, finde, ist, ich finde es sehr unrealistisch, was da in dieser Stadt vor sich geht, also wie reagiert wird, weil das spielt ja in der Neuzeit. Wir sind irgendwie Anfang der 2020er Jahre oder sowas, habe ich vorhin nochmal gelesen. Und da ist ja eigentlich auch so Social Media und, also Social Media ist ein riesiges Thema. Generell Presse ist ja schon lange ein riesiges Thema. Also wenn sowas passiert, wenn sowas Krasses passiert in einer Gesellschaft dass, oder in einer Kleinstadt, dass da 17 Kinder von jetzt auf gleich verschwinden, dann wird das doch nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Das funktioniert doch gar nicht. Weil so wird das am Anfang uns erzählt auch, dass die Polizei, die hat versucht, das da was aufzuklären, ist aber komplett gescheitert. Offenbar gab es überhaupt keine Spuren, wo sich auch später aufklärt, so von wegen, also eigentlich hätte man das rausfinden können, weil Josh Brolins Charakter kriegt das dann relativ schnell raus, was passiert ist, obwohl er kaum Informationen hat. Mhm. Aber die Polizei hat es offenbar nicht hingekriegt. Und da kann man doch nicht einfach, man kann doch nicht einfach das dann gut sein lassen und dann geht das Leben da ganz normal weiter und dann gibt es da nur ein paar Elternteile, die sich dann irgendwie denken, ja, okay, dann muss es mit der Lehrerin zu tun haben und dann drangsalieren wir die jetzt. Normalerweise würde doch, da wäre doch ein riesen Medienrummel. Da würde es doch, keine Ahnung, Twitter würde durchdrehen. Weißt du, es gäbe so viele Leute im Internet, die versuchen würden, rauszufinden, was da passiert ist. Und ich glaube, an der Stelle, das hat man einfach alles weggelassen. Und dann ist ja auch okay, man wollte den Film halt so erzählen, wie man ihn erzählen wollte. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr unrealistisch.
Ja, also ich finde, dass die Polizei da nichts geschafft hat. Unglaublich fragwürdig.
Weil die Kinder laufen ja wirklich einfach nur aus den Häusern raus, sondern laufen die in ein Haus, in dieser Nachbarschaft.
Ja.
Und wir wissen sogar, es gibt da Überwachungskameras. Mhm. Ich hätte sogar gedacht, jeder in Amerika hat da Überwachungskameras, weil so kenne ich das eigentlich auch aus so True Crime und so. Man hat immer Aufnahmen. Also und wenn was da auf offener Straße passiert, dann hat das irgendeine Kamera aufgenommen. Man wird doch wohl nachvollziehen können, wo diese Kinder hinrennen. Mhm. Das muss man sehen.
Und die Polizei ermittelt ja direkt am nächsten Morgen mit Spürhunden. Und die Kinder laufen da ja barfuß lang und dass sie da keine Spur wittern, gar nichts.
Ja, man kann natürlich am Ende noch alles erklären mit, ist halt Zauberei im Spiel. Vielleicht entstehen da keine Spuren. Vielleicht wird da nichts hinterlassen, auch keine Duftspuren. Aber das ist eigentlich auch Quatsch. Ich denke genau, also wie gesagt, umso länger man nachdenkt, umso mehr Fehler findet man.
Und was ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber die Eltern sind ja schon vielleicht, keine Ahnung, ein paar Tage länger K.O. als die Kinder fehlen. Mhm. Aber müssen die nicht auch zur Arbeit? Fragt da niemand nach, was macht denn ja eigentlich hier der Ben und die Sandra? Kommen die nicht zur Arbeit? Hallo? Ist jemand da? Warum kommen sie nicht zur Arbeit?
Total. Und auch nachdem die Kinder dann verschwunden sind, wird ja der kleine Alex natürlich verhört, weil er der Einzige ist, der überlebt hat. Und seine Tante kommt mit und die erzählt dann der Polizei irgendeine Geschichte von wegen, ich weiß gar nicht mehr, was sie sagt, aber irgendwie, die Eltern sind krank.
Nee, der Vater ist ja dabei, der
sitzt ja mit auf dem... Genau, und sie bringt den Vater sogar mit, der aber nicht dazu in der Lage ist, zu sprechen.
Und ich glaube, sie sagt, er hatte kürzlich einen Schlaganfall und kann jetzt nur noch sitzen wie eine Kartoffel und so.
Die Polizei scheint da auf jeden Fall überhaupt keinen Verdacht zu wittern. Also das ist ja mega verdächtig. Und was noch am verdächtigsten ist, ist, dass diese Tante, und das haben wir noch gar nicht gesagt, total auffällig ist. Ja. Die sieht halt aus, sie ist halt geschminkt und auch von, und hat so eine, also sie ist so wie ein Clown geschminkt und hat so eine bunte Perücke an, auf und sieht so, sie ist wirklich, du siehst, also als wir zum ersten Mal die Frau sehen, da irgendwie, wo sie da so mitten im Wald steht oder so, so wissen wir sofort, okay, das ist irgendeine, entweder das ist eine Halluzination oder sie ist so komplett irre oder halt eine Hexe. Mhm. Aber und die, sie spricht mit der Polizei und allen und alle sind auch ein bisschen verwirrt, aber niemand ist verwirrt genug, wie es angemessen wäre, weil die Frau offensichtlich nicht normal ist.
Ich weiß nicht, was man ihr dafür Fragen gestellt hat, dass sie sich da so einfach rausreden konnte. Aber die Frau, die wirkt ja auch schon im Gespräch einfach verrückt.
Ja.
Das ist ja mit dem 1:1 Gespräch mit dem Schulleiter.
Ja.
Da wirkt sie halt auch nicht ganz.
Ich meine, die sind auch irritiert von ihr. Aber nicht irritiert genug, finde ich. Man ist vielleicht auch einfach da sehr tolerant. Und man muss ja auch nicht gleich irgendwas, man vermutet natürlich nicht gleich irgendwie, dass sie eine Hexe ist oder so. Aber dass sie sich da so auffällig halt, wie gesagt, verhält und auch geschminkt, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Warum sie so aussieht wie ein Clown?
Das ist gefühlt auch irgendwie so eine Sache, die er sich im Laufe des Films gedacht hat. Ja, die muss irgendwie cool aussehen. Was ist gruselig? Clowns.
Klar, ist natürlich ein beliebtes Horrorfilmmotiv. Ist es jetzt schon Clown-Horror? Ich weiß nicht.
Und dann, was auch ziemlich unlogisch ist, dass sie in den Visionen und Träumen von mehr oder weniger Unbeteiligten auftritt. Mhm. Also sie hat ja keinen Kontakt mit den Eltern gehabt. Warum sehen die denn plötzlich, träumen denn von dieser Tante?
Als ob sie da wirklich spukt. Als ob sie in dieser Stadt spukt. Also ob sie da wirklich da so einen übersinnlichen Einfluss hat auf diese gesamte Stadt. Ich verstehe schon gar nicht, warum die da überhaupt hinkommen muss. Die ist ja eine Hexe. Die kann ja überall hin und sich da irgendwelche Leute schnappen und da von denen irgendwie das Leben aussaugen, weil die kann ja zaubern. Die hat ihren Zauberbaum, die muss da nicht viel machen, die muss da nur so einen Zweig abschneiden, da irgendwie irgendeine Locke drum wickeln oder so. Mhm. Und schon, ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert. Das wird auch alles nicht gut erklärt. Vielleicht gibt es da noch irgend so ein, wieder so einen Voodoo-Hintergrund, den man kennen kann und aber nicht muss. Aber so in die Richtung geht's ja. Aber warum sie denn da zu ihrer Schwester in die Stadt kommen muss und dann da anfängt, wie gesagt, erstmal in ihrer eigenen Familie da zu wildern und dann unbedingt ihren Neffen dazu bringen muss, dass der seine gesamte Schulklasse da ihr ausliefert.
Ja, mach's noch auffälliger.
Das ist ja wirklich, also ich meine, vielleicht ist die ist halt wirklich nicht ganz bei Sinn. Die ist halt wirklich irre wahrscheinlich. Auch dazu noch, dass sie eine Hexe ist. Aber ja, so hat sich wahrscheinlich der Plot am Anfang spannender erzählen lassen. Das klingt ja mega mysteriös. So alle fehlen in einer Klasse von jetzt auf gleich.
Genau.
Das ist halt so, die Ausgangssituation ist ja auch super. Aber wie gesagt, alles, was dann zur Auflösung beiträgt, hinterlässt irgendwie Enttäuschung beim Zuschauer.
Deswegen lässt sich in den einzelnen Szenen auch halt nicht so viel Stilmittel finden, weil diese ganze Prämisse und alles sehr konstruiert ist.
Ja.
Was will man denn da für einen Faden legen oder für Geheimnisse dem Zuschauer, dem aufmerksamen Zuschauer geben, wenn es da keine Geheimnisse gibt?
Ja. Es gibt ja die Szene, die du schon angesprochen hast, wo der Polizist sich an einer Spritze von einem Junkie verletzt, fängt an zu bluten und er kriegt Panik, weil AIDS und so weiter. Und dann sehen wir ja später, dass es Teil von der Zauberei der Hexe ist, dass sie auch ihr eigenes Blut da irgendwie mit dran schmieren muss, an diesen Zweig. Mhm. Und es ist auch, sie sticht in ihren Finger. Ja, also wir haben ein Motiv, das dann, also das ist dieselbe Szene, da ist eine Parallele.
Ja, sie schneidet sich ja die Hand auf.
Aber sie schneidet, aber es ist auch, sie schneidet, ja das auch, aber sie schneidet sich auch in den, sie piekst mit dieser Dorne von dem Zweig auch in ihren Finger. Das macht auch der kleine Alex später, der zaubert ja dann auch.
Ja.
Und das ist dasselbe Bild, aber es hat keine inhaltliche Parallele. Das ist einfach nur dasselbe Szenenbild, aber es hat ja keinen Grund, dass der Polizist sich da auch am Finger verletzt. Das ist einfach irgendwie cool, dass man dann, ich sehe da keine Bedeutungsparallele hinter. Es ist einfach ein Zufall. So rein inhaltlich. Oder kannst du das irgendwie anders interpretieren?
Ja, vielleicht, wenn man diesen Zauberstab nutzt. Also ich fand es ein bisschen gefährlich, dass der Alex einfach anfängt zu zaubern und das nachmacht. Das wird irgendwelche negativen Auswirkungen auf ihn haben. So als wenn du dich jetzt mit so einer Junkie-Spritze verletzt, kann es sein, dass du dich mit irgendwelchen Scheiß infizierst. Und gleichzeitig infiziert sich der Junge jetzt mit diesem Hexentum und kriegt dann jetzt, keine Ahnung, Warzen oder so.
Das ist auf jeden Fall offenbar immer was Schlechtes, sich absichtlich zu verletzen. Nee, klar, vielleicht im Sinne von, genau, die Spritze, von der Spritze geht eine Gefahr aus, die man nicht ganz einschätzen kann, und das geht von der Zauberei auch aus.
Aber das sehen
wir nicht. Finde ich nicht so schlecht.
Also wir sehen ja nicht.
Wir sehen es nicht, ne?
Genau, ja. Also vielleicht sieht man dann irgendwann aus wie ein Clown. Vielleicht ist das so die Verwandlung. Mhm. Sowas, dicke Brille.
Ich fand es auch bezeichnend, dass die Lehrerin am Anfang, also wird ja ein bisschen gestalkt von den und geärgert von den anderen Eltern, und dann steht auf ihrem Auto irgendwie am nächsten Morgen mit roter Farbe Witch geschrieben. So, und dann später erfahren wir, okay, es geht in dieser Geschichte tatsächlich um eine Hexe. Also ich wäre genauso wahllos.
Ja.
Weiß ich nicht. Was man jetzt auch, also da finde ich, das finde ich irgendwie genauso, keine Ahnung, nicht so ganz logisch. Ich habe eher gedacht, weil ja auch die Lehrerin hat so eine Hornbrille auf, oder sagt man Hornbrille, auf jeden Fall so eine dicke Brille, und das hat die Hexe später auch. Mhm. Da dachte ich auch kurz, wollen sie irgendwie noch darauf hinaus, dass die junge Lehrerin irgendwie zu einer Hexe wird, aber ist nicht passiert. Ja. Gar nicht. Und das, man erfährt eh nicht, wie das Leben weitergeht für irgendwen von denen. Die Handlung endet ja auch ganz abrupt, nachdem da irgendwie die Hexe besiegt wurde. Und dann wird noch gesagt, okay, die Kinder, denen geht's, manchen geht's dann später wieder gut. Nach ein paar Monaten konnten sie wieder sprechen. Aber es ist so, und dann ist es vorbei. Und man hat nicht noch mal irgendwie, es gibt kein richtiges Fazit, finde ich, was der Film macht. Ich war richtig überrascht. Normalerweise spürt man ja, wenn ein Abspann kommt. Aber ich finde, hier fehlte einfach noch eine Szene.
Mhm.
Irgendwas Bedeutendes.
Ja, voll. Ich finde auch gerade das mit dieser Brille, da hätte eigentlich doch irgendwie ein Bezug kommen müssen, dass sie jetzt irgendwie, es muss immer eine Hexe geben und das muss sie jetzt machen. Sonst, keine Ahnung, geht die Welt unter oder so. Aber nö, sie verliert ja irgendwann ihre Brille und dann läuft sie einfach ohne rum. Scheinbar kann sie auch Kontaktlinsen tragen.
Ja.
Dass Hexe auf ihr Auto geschrieben wurde, The Witch, das hat ja der Brody gemacht, der Vater.
Archer.
Mhm. Archer, der einen ganz großen Hass gegen sie hat, aber auch halt leider keine Argumente dafür.
Naja gut, er ist, glaube ich, dieser typische, sowas hat man ja auch schon mal gesehen, dass man so eine Nachbarschaft hat und die versteifen sich dann auf eine Person, die dann irgendwie der Bösewicht ist oder wie auch immer, und dann fängt die Nachbarschaft selber an zu ermitteln und so. Und er macht das hier aber alleine. Es ist eigentlich auch logischer, dass er sich mit anderen Eltern zusammenschließt, aber weil es ja offenbar ganz viele Lehrerinnen gibt, aber er macht das so selbstjustizmäßig. Hm?
Er fragt ja bei benachbarten Eltern nach oder so, ob er da mal die Aufzeichnungen sehen kann, die Filmaufzeichnung von der Videokamera.
Und die wollen gar nicht kooperieren.
Nee, die wollen gar nicht mit ihm was machen.
Das ist auch seltsam, weil normalerweise würde man doch als Eltern, wie gesagt, rausfinden wollen, was da passiert ist, und das Kameramaterial rauszurücken.
Mhm.
Und vielleicht willst du es nicht unbedingt an Josh Brolin geben, ich weiß, oder an Archer geben. Ich weiß halt auch nicht, was so sein Standing ist da. Aber auf jeden Fall ist er der Einzige, der da irgendwie aktiv wird. Und er hat halt, weil er halt nicht so klug ist auch und halt besonders wütend ist und da irgendwie wahrscheinlich auch, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen durch, dass er nicht so ein guter Vater war und so. Und er will natürlich was wieder gut machen und so. Und er, weil das irgendwie erstmal seine einzige Spur ist, hat sich dann darauf versteift, dass die Lehrerin das gewesen sein muss. So, ist auch einfach zu leicht gedacht irgendwie.
Nee, er macht ja auch wirklich gute Ermittlungen, also er berechnet den Weg, den die Kinder gelaufen sind, was die Polizei nicht hinbekommen hat. Die haben leider keine Karten im Polizeirevier und keinen Zollstock und sowas. Aber er kriegt es dann irgendwie hin und schafft es dann, so ein X zu finden oder halt, wo sich Linien kreuzen, so die Laufwege kreuzen.
Genau.
Und das ist dann ungefähr es ist nicht genau das Haus von Alex, aber ungefähr in die Richtung geht das. Aber das ist ihm egal. Er fährt dann trotzdem zu der Lehrerin hin und konfrontiert sie und sagt sie, hier, du bist schuld, obwohl er kein Argument oder kein Beweis dafür gefunden in seiner Recherche, dass sie das sein könnte. Es ist einfach nur, es ist kein Bock auf sie oder so.
Er hat aber halt jetzt dieses Kreuz und dann weiß halt nicht, was er damit anfangen soll. Und dann denkt er sich, er geht jetzt zu der einzigen Person, von der er ja weiß, die hat was damit zu tun, und konfrontiert ihn jetzt so im Sinne von, ja, ich weiß, wo du die Kinder versteckt hast, hier ist es. Einfach in der Hoffnung, dass er dann die Information kriegt oder so vielleicht. Aber er hat auch einfach nicht viel, was er da, glaube ich, ermitteln kann. Dann ist das so sein natürlicher Weg. Und es führt ja dann auch zum Ziel, weil sie natürlich auch so ein bisschen Detektivin gespielt hat und das Gefühl hatte, okay, ich guck mal überhaupt, wie geht's Alex und so, weil sie auch einfach ein guter Mensch und eine gute Lehrerin ist und sich auch vielleicht Sorgen macht. Und dann sieht sie, dass Alex da in so einem abgeriegelten Haus irgendwie lebt und fängt dann da schon an, da so ein bisschen nachzuforschen und so. Deswegen hat sie dieses Haus schon gesehen, sie weiß, wo es steht. Und als dann er natürlich ihr die Karte zeigt, ist sehr praktisch dann, dass sie ihm was dazu sagen kann.
Es ist ja nicht so wie hier, hey, guck mal, ich habe jetzt recherchiert und das ist gerade mein Stand. Er kommt hin und macht sie direkt an. Und
ja, klar.
Wäre jetzt nicht der dicke Zombie-Mann gekommen.
Ja, nee, denn dann weiß ich auch nicht, was passiert wäre. Weiß ich nicht.
Vielleicht hätte er nichts Produktives bei dem Aufverhalten.
Hätte er sie noch mit einer Waffe bedroht oder so.
Ja, entführt.
Entführt, irgendwo angekettet und gefoltert, wie in Prisoners, weißt du. Da ist aber auch ähnlich. Da verschwinden Kinder. Und dann denkt man sich in der Nachbarschaft, ja okay, da ist irgendein weirder Typ so, der muss es sein. Und dann fängt man da an, Selbstjustiz zu üben. Und so geht das ja so ein bisschen in die Richtung bei Archer, bloß dass es dann dazu gar nicht kommt, weil die ganze Sache dann eskaliert. Gott sei Dank.
Mhm. Aber auch nochmal zu diesem verriegelten Haus.
Ja.
Das ist mir auch beim zweiten Mal erst aufgefallen. Sie kommt, also die Lehrerin, das erste Mal geht zu diesem Haus, klingelt, keiner macht auf, obwohl Alex gerade reingegangen ist. Also da ist hundertprozentig jemand da. Es wurde ihm auch aufgemacht. Und dann geht die Lehrerin ums Haus herum, schaut durch die Fenster und die Fenster sind alle mit Zeitungspapier ausgekleidet.
Ja.
Und dann kann man verstehen, okay, das ist jetzt gerade so ein Fall, wo viel Trubel ist, aber anscheinend ja nichts. Hast du ja auch gesagt, Social Media und Presse ist ja gar nicht da. Da kümmert sich ja niemand drum.
Ja.
Also, warum haben die das überhaupt so verriegelt? Aber wenn man dann später im Haus drin ist und dann da die Sicht hat, da sind einfach eine doppelte Gardine und ein Vorhang. Also, die können es einfach zuziehen. Wir wissen ja, dass die Hexe da die Eltern dazu gezwungen hat, oder halt sie manipuliert, verzaubert, dass sie diese blöde Zeitung an die Fenster kleben. Warum haben sie nicht einfach die Vorhänge zugezogen?
Ich glaube auch, dass der Regisseur sie einfach, ich glaube, der wollte da in diesem Haus so diese Vernachlässigung darstellen. Und ich glaube, dass die so mit Zeitungspapier ausgelegte Fenster, dass das so aussieht nach so einem asozialen Haushalt, die sich Vorhängen eben nicht leisten können, sondern die sich dann so Sachen halt, die dann solche Sachen vor die Fenster machen. Plus das Haus hat Vorhänge, ja. Es gibt wirklich gar keinen Sinn.
Das ist auch wieder so ein hingedrücktes Mittel, so hier, guck mal, das sind...
Damit man von außen sieht, irgendwas stimmt nicht. Genau, aber eigentlich hätte man das gar nicht so, ja. Es war, ja. Aber gut, ich meine, die Hexe ist halt auch ein bisschen... gesagt, sie könnte auch unauffälliger sein in ihrer Schminke und in ihrer Kleidung, aber sie denkt sich, nee, ich möchte gern, dass alle Leute sehen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das ist wirklich unlogisch. Ja, schade.
Ja, also der Quatschfaktor ist leider ein bisschen hoch.
Auch der Quatschfaktor dann am Ende, finde ich, im Kampf und zwischendurch, zum Beispiel auch der Zombie-Schulleiter und so. Es ist halt nicht zu 100% eine Bedrohung. Es sieht, finde ich, immer ein Tick auch albern aus. Auch wie die Leute laufen. Also bei den Kindern fand ich es noch okay, aber diese Körperhaltung beim Laufen und diese teilweise, wie sich diese ferngesteuerten Leute bewegen, das soll schon eine gewisse Komik haben, glaube ich. Aber es ist dadurch halt leider nicht. Es nimmt dem Film die Ernsthaftigkeit auf jeden Fall. Ist aber auch so gewollt, nehme ich an.
Mhm.
Aber finde ich persönlich nicht so. Nö. Nicht so gut,
ja,
weil es geht da um was wirklich Ernstes.
Ja.
So auch. Man hätte es hätte auch eine gute Metapher alles noch sein können mit der Hexe und so. Hat, wie gesagt, nicht so ganz funktioniert. Und dann hätte man den Film richtig gruselig und richtig ernst und richtig gut machen können. Auch. Aber es scheint nicht so die Handschrift des Regisseurs zu sein. Weil erinnerst du dich an Barbarian, wie albern das letzte Drittel plötzlich war, als die gruselige Frau dann aus dem Keller rausgekommen ist? Also das war ja dann so komplett die Ernsthaftigkeit aus diesem sonst extrem gruseligen Film genommen. Ich würde das nicht so brechen. Also ich finde das nicht so schön.
Ja, das finde ich da wirklich das Schlimmste an diesem Film, dass der mich als Zuschauer gefühlt auch gar nicht ernst nimmt. Es fängt so gut an, so intensive Szenen, dass ich sogar diesen Film abbrechen musste. Nur um es am Ende dann mir super einfach zu machen, mir dann noch ein Eis in die Hand drückt und sagt, hier, es wird alles gut und lustig.
Mm.
Warum zieht er das denn nicht durch und hält dann diese Spannung und diesen Horror?
Ja, ich glaube, es passiert auch bis zum Ende nicht wirklich irgendwas Schlimmes, oder? Also die Hexe wird ja besiegt. Ich überlege gerade, ja doch, die ganze Markus-Geschichte fand ich relativ schlimm. Dass Markus, der überlebt das Ganze ja auch nicht. Vorher bringt er noch seinen Ehemann um, weil er als er ferngesteuert ist. Das fand ich schon sehr brutal und sehr, sehr traurig und hat einen Impact gehabt. So. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was passiert. Bloß, dass wir diese Leute kaum kennen. Aber ich glaube, mit der Lehrerin gibt es ein Happy End. Irgendwie Archer kriegt seinen Sohn Matthew zurück. Ich weiß nicht genau, was mit James und Paul eigentlich ist. Also das einerseits der Junkie, andererseits der Polizist. Kommen die da lebend raus aus dem Haus?
Nee, Paul kriegt ja, also der wrestelt dann mit der Lehrerin, also auch seiner Affäre. Ja,
stimmt.
Und dann hat er sie, glaube ich, im Schwitzkasten oder so. Oder er würgt sie und sie kann dann seine Pistole ergreifen und er schießt ihn.
Sie erschießt ihn, ja. Stimmt. Aber das Ding, gut, ja, doch, okay. Aber der ist halt leider auch, oder der ist halt nicht besonders sympathisch geschrieben oder so. Also ich fand ihn ganz okay. Aber auch das hat nicht so richtigen Impact jetzt auf mich gehabt, dass ich jetzt sage, ach scheiße, da ist wirklich, da ist jetzt ein Verlust passiert in dieser Gesellschaft oder so, weil er war offensichtlich ein schlechter Polizist, er war ein schlechter Ehemann.
Ja.
Er war generell ein schlechter Mann. Mhm. Vielleicht ist es okay, dass er weg ist. James, für den gab es auch keine Hoffnung. Ich weiß nicht, hat sie den auch erschossen? Ich weiß, irgendjemand hat sie doch noch erschossen.
Also Archer hat ihn ja irgendwie 20 Mal umgeboxt und ist er immer wieder aufgestanden.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie er ihn dann komplett ausgenockt hat. Aber ich glaube nicht, dass er gestorben ist.
Aber es gab nochmal, also nachdem sie mit der Waffe Paul in den Kopf geschossen hat, hat sie nochmal jemanden in den Kopf geschossen.
Ja, das war dann auch.
Das war dann James, glaube ich. Die sind dann tot. Aber für den gab es ja, wie gesagt, auch keine Hoffnung mehr. Irgendwie, der war, habe ich auch am Ende seines, ja gut, das war ein junger Mensch, aber der war schon schlimm in seinem Drogensumpf und nicht so, dass man jetzt als Zuschauer um ihn trauert. Das meine ich nur. Und die Kinder überleben es alle. Der kleine Alex, der ihm vielleicht noch am meisten leid tun kann, der ist am Ende der Held. Mhm. Und schafft es irgendwie aus übermenschlichen Gründen da, also wirklich, ich weiß nicht, wo er diese Kraft herholt, aber ganz plötzlich schafft er es da, genau zu checken, was er machen muss mit der Zauberei und auch da irgendwie klug wegzurennen und dann noch irgendwie da die auf sich zu ziehen, da irgendwie von den Ferngesteuerten, dass die dann niemand anderen umbringen, sodass er die dann, ach, ich weiß es nicht mehr genau, aber er ist da besonders klug am Ende, wie er da vorgeht. Obwohl er irgendwie 8 Jahre alt ist. Und dann geht er noch so durch 1000 Türen, was, also ich glaube, es gibt bestimmt 10-minütige Szene, wo irgendwie Leute durch Türen gehen, die Tür wieder zumachen. Ja. Dann kommt so eine Zombie-ferngesteuerte Bande, die dann die Tür wieder einreißt. Und es ist so, es ist schon auch lustig gewesen.
Vielleicht ist Alex auch einfach der Träger für den Titel des Films Weapons. Weil dieses School-Shooting-Ding und sowas ist ja gerade in den USA ein großes Thema. Problematisches gesellschaftliches Ding. Und Ursache ist ja häufig dann auch Mobbing.
Ja.
Und Alex wird hart gemobbt, das sieht man aus seiner Perspektive.
Ja.
Und also er ist ja auch die Ursache dafür, dass die Kinder entführt werden können durch die Tante, indem er die Tante und die Hexe braucht, persönliche Gegenstände,
ja,
damit die Kontrolle über sie erlangt. Und Alex macht das auch. Also er sammelt dann alles für die zusammen. Es gibt so mehrere Szenen, wo er sich umguckt und sich überlegt, was nehme ich denn jetzt weg? Hier den coolen Stift oder das Kuscheltier oder so. Und dann entscheidet er sich am Ende für die Namensplakate, Zettel, die auf solchen, auf den Boxen stehen, für deren persönlichen Gegenstände, keine Ahnung.
Ja.
Und am Ende hat er ja das Weapon.
Mhm.
Er hat diese Waffe und er nutzt es ja auch und vielleicht denkt er dadurch, er hat jetzt so die Macht, seinen Willen durchzusetzen, das er vorher nicht hatte. Weil es würde dann ja auch erklären, warum die Polizei und das niemand aufklärt richtig, dass er die einfach alle verhext. Also jeder Polizist, der dann kommt, den klaut er dann ein Haar oder sowas und verhext sie direkt.
Fände ich aber einen richtig coolen Twist, wenn sowas noch gekommen wäre. Dass er dann irgendwie, dass man es wirklich so klar hätte interpretieren können und das irgendwie so, das ist, wenn das noch ein bisschen vorherrschender so gewesen wäre, dass er dann da bisschen so einen bösen Twist irgendwie kriegt. Das wäre cool gewesen, das hätte mir gut gefallen. Nein, aber das stimmt absolut. Natürlich, eigentlich ist er der Amokläufer in dieser ganzen Geschichte. Bloß, dass es natürlich überhaupt nicht seine Idee war oder seine Schuld war. Aber ich sag nicht, andere Amokläufer, was steckt da dahinter? Das sind ja auch oft halt über Jahre traumatisierte Kinder, die sich dann irgendwann halt wehren. Und vielleicht war hier die Hexe da nur eine Metapher für, dass er sich dann da irgendwie gewehrt hat. Bloß, dass er am Ende natürlich die Kinder alle gerettet hat, aber und sich dann eher gegen die Hexe gewehrt hat, aber gegen das Trauma vielleicht. Also es ist alles gut ausgegangen. Niemand ist gestorben. Ah ja, das könnte man vielleicht so interpretieren. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Ich habe gerade noch überlegt, so Alex macht das ja nicht aus freien Willen.
Nee.
Er wird in der Schule gemobbt, aber hat dafür ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie, zu seinen Eltern. Und er befolgt nur die Befehle der Tante, weil sie ja sagt, wenn du das nicht machst, dann stechen sich deine Eltern mit Gabeln das Gesicht aus. Da gibt es auch diese krasse Szene.
Mhm.
Und er kann da nichts tun und er muss das halt machen. Und ich überlege, wie das so ist mit Mobbing und solchen Amokläufen. Möchte man, welche Rolle da die Eltern spielen. Aber ja, ich kenne mich mit diesem Thema dann auch nicht gut aus. Aber das wird bestimmt irgendwelche Interpretationsmöglichkeiten auch dahingehend.
Ja, also das glaube ich, jetzt haben wir da so viel drüber auch dazu gefunden. Ich glaube, dass das bestimmt beabsichtigt war, auf jeden Fall. Das wird schon irgendwas mit School-Shootings zu tun haben. Doch natürlich nicht, gesagt, in der Geschichte ist es ja eben nicht Alex seine eigene Wut. Es wird ja ferngesteuert, sozusagen. Mhm. Aber als Metapher, glaube ich, passt das trotzdem. Weil es ist ja auch, natürlich hat er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, aber das bricht ja ab durch die Hexe. So. Und dann sind seine Eltern eben nicht mehr da und er ist praktisch dieses vernachlässigte Kind zu Hause. So. Und das ist ja dann, wäre dann vielleicht so eine realistische Realität von jemandem, der dann auch einen Amoklauf begeht, der halt eben keinen Rückhalt hat in seiner Familie. Mhm. Ja. Können wir noch was zur Musik sagen?
Ja, ich glaube, die coolste Szene ist der Anfang, wo uns die Prämisse gezeigt wird und in dem Moment, wo das erste Kind die Tür aufmacht und mit diesem komischen Lauf Richtung nirgendwo läuft, da setzt ein cooler Song ein, der so ein bisschen ironisch dieses Rennen begleitet. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der Interpret ist.
Das ist von George Harrison, also von einem der Beatles.
Ah ja.
Ja, ist ein toller Song, den kannte ich gar nicht. Hm. Ich finde, es ergibt sich einfach eine sehr epische Szenerie. Also, ja. Man hat coole Bilder, es ist super merkwürdig, was da vor sich geht. Und hat so ein, ich habe leider gar nicht auf den Text geachtet.
Nee, ich leider auch nicht so sehr.
Das ist ein tolles Lied einfach. Aber ich glaube, es ist irgendwas auch mit Kindheit und irgendwie. Mich hat es halt an diesen Father and Son Song von Cat Stevens erinnert. Das weiß ich noch, dass ich so das Gefühl hatte. Also jemand, der so Kindern mit was auf den Weg geben will oder so. So eigentlich eher was Liebesbeschützerisches, so hatte ich so.
Ja.
Ja.
Aber es stellt auf jeden Fall sehr viele Fragen, diese Szene. Und die Musik, die macht das alles so ein bisschen. Dieses Ironische, es ist so eine schlimme Szene und dann kommt diese gute Laune-Musik irgendwie dazu.
Ja.
Die aber auch noch so einen melancholischen Unterton hat. Man hat das Gefühl, dass da sehr viel auf einen zukommt in diesem Film.
Ja.
Entsprechend enttäuschend ist dann leider die Entwicklung, die dieser Film dann nimmt und dass dieses Feeling vom Anfang nicht aufrechterhalten kann.
Ja.
Und sonst finde ich vom Sounddesign her sehr klassisch. Viel passiert mit typischen, klassischen Horror-Sounds. Also sie guckt durch so einen Spalt ins Fenster und dann sieht man die beiden Eltern als Zombies sitzen und sie angucken, was an sich nicht gruselig ist, aber es kommt so ein Peng oder sowas, so ein
Geräusch. Ja, typischer, man erschreckt sich dann nicht wegen dem eigentlich, was man sieht.
Ja, genau, sondern von dem Sound.
Sondern nur, weil einfach ein lautes Geräusch kommt. Das ist eigentlich super billig.
Es ist super billig, aber ich finde, das funktioniert halt.
Ja.
Wenn man es stimmig einsetzt. Und das schafft der Regisseur am Anfang auch super gut. Auch diese Szene, wo die Frau aus dem Haus rauskommt, was ich schon gesagt habe, was ich super toll finde, die Szene. Da sieht man erst diese Frau mit der Schere in der Hand in einem komischen Winkel, also den Arm im komischen Winkel abstehen von ihrem Körper. Und dann setzt auch so eine Psycho-Musik ein. Und sie kommt näher und die Musik wird schneller. Super toll, also das funktioniert immer.
Ich weiß auch noch, genau, man weiß ja nicht, was sie macht. Das ist halt auch so cool, weil man ist in diesem Auto drin. Justine, unsere Hauptfigur, die schläft. Das finde ich halt auch so krass, dass nur der Zuschauer sieht, was passiert. Und dann läuft diese super merkwürdige Frau auch erstmal an diesem Auto vorbei. Und dann denkt man, oh Gott, was passiert jetzt? Und die Musik ist super gewählt auf jeden Fall. Und dann steigt sie einfach plötzlich in dieses Auto ein und dann hört man halt auch nur so ein seltsames Geräusch und dann sieht man die Schere erst. Also man hat die Schere vielleicht schon vorher gesehen, aber ich habe das gar nicht gecheckt, dass das jetzt dieses Scherengeräusch ist. Nee, das war ganz schön gruselig auf jeden Fall. Es war gut. Nee, genau, ja, würde ich auch sagen, klassisch. So fand ich jetzt auch nicht. So für die Filmmusik wurde der Film nicht nominiert, auf jeden Fall, für einen Oscar. Denke ich, das konnte jetzt nicht mit Sinners mithalten.
Nee. Das leider nicht.
Aber die Musik hat dann auch nicht irgendwie rausgeholt oder es war nicht zu viel oder zu wenig. Also so, das ist eigentlich perfekt.
Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über diesen Perspektivwechsel reden, weil das ja auch ungewöhnlich ist für so einen Horrorfilm, dass man den gleichen Zeitstrahl sozusagen eine Handlung aus verschiedenen Perspektiven sieht.
Ich überlege, ob ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Glaube schon, aber nicht unbedingt als Horrorfilm, sondern ich habe mal so eine Art, das war so eine Roman-Serie, Ah, das war The Affair. Genau, da hat man immer denselben Tag gesehen und einmal aus der Perspektive der Frau und einmal aus der Perspektive des Mannes. Und dann waren es aber dadurch, dass du diese zwei verschiedenen Perspektiven hattest, wurde die Geschichte auch mal ein bisschen anders erzählt, weil ja jeder von beiden die Geschichte eigentlich anders in Erinnerung hatte. Aber man hat halt dann immer wieder diesen Moment auch gehabt, wo man dann die Szenen wiedererkannt hat und sich gedacht hat, ach so, deswegen war der in dem Moment wütend, weil ihm vorher, keine Ahnung, ein Glas Wasser umgekippt ist oder so. Genau, und das hat man ja hier auch die ganze Zeit, dass man immer wieder so kleine Aha-Erlebnisse hat, weil man sich so denkt, okay, aus der einen Sicht, weiß ich nicht, die trifft dann irgendwie ihre Affäre und weiß ich nicht, der verhält sich so und so. Und später erfährt man dann erst, okay, warum hat er sich, was ist denn vorher passiert?
Ja.
Ja.
Ich finde, dass dieser Aha-Effekt trifft es eigentlich ganz gut. Das macht der Film eigentlich auch sehr gut. Zum Beispiel, man sieht die Affäre, den Polizisten, er kommt in die Bar und er hat eine Verletzung an der Hand, am Finger. Das wird auch angesprochen von der Lehrerin und er sagt einfach, ja, es ist ein Arbeitsunfall gewesen. Und dann kriegt man den Perspektivwechsel. Man hat diese Frage, woher kommt jetzt diese Verletzung? Und man freut sich dann, dass es aufgeklärt wird. Und das ist bei allen so. Warum ist Markus plötzlich ein Zombie und greift sie an? Und dann kommt seine Perspektive und dann sagt, yes, es wird erklärt.
Ja, das Geile ist, man weiß ja gar nicht, man rechnet ja am Anfang gar nicht damit, dass das nochmal erklärt wird oder dass man rechnet am Anfang gar nicht damit, dass es einen Perspektivwechsel gibt. Man weiß ja auch gar nicht, und man, auch selbst wenn man das weiß, weiß man nicht, kommt dann die Perspektive auch noch dazu. Und es gibt erstaunlich viele Perspektiven, ich glaube 6.
Ja.
Und das ist total cool und man hat immer wieder diesen Zeitsprung einen Schritt zurück, sodass man dann wirklich alles schön nochmal wirklich gezeigt wird und es bleibt eigentlich da keine Frage so richtig offen, glaube ich. Aber viele Sachen sind dann auch uninteressanter, als man vielleicht gehofft hat.
Ja.
Weil ich fand das jetzt nicht so...
Das stimmt. Alle Perspektiven sind dann leider unter dem Niveau von der Lehrerin.
Ja, genau.
Ich hätte viel lieber eine Perspektive gesehen, nur mit ihrer Geschichte.
So manche Sachen waren natürlich dann schon good to know, aber wenn man es hätte anders schreiben können, dann wären diese Fragen auch gar nicht erst entstanden. Ob der Mann sich da den Finger verletzt oder nicht, ist völlig egal. So.
Ja.
Aber es interessiert mich dieser Junkie oder... Ach, ich weiß es nicht. Ich war froh, dass wir nicht noch Donners Perspektive hatten. Donners, die Frau vom Polizisten, die da halt offensichtlich betrogen wird und dann da irgendwie ihr so unnötigerweise nochmal eine riesen Szene macht und sie da irgendwie mit der Flasche Wodka überschüttet und sie da irgendwie anschreit. Es ist halt alles so irrelevant für den Plot, leider. Ja.
Also dieser Perspektivwechsel macht leider die Main-Story von der Lehrerin kaputt, die mir am wichtigsten und interessantesten war. Dann sind die Perspektiven an sich auch halt immer nicht so spannend. Und was ich noch am schlimmsten finde, weil an sich funktioniert das ja, dieses Perspektivwechsel-Ding. Und wie gesagt, das hat auch seine Vorteile. Es werden Fragen gestellt, die dann beantwortet werden. Ist ein cooler Effekt. Aber das Schlimmste ist der erste Perspektivwechsel zu dem Archer, zu dem Brody.
Josh Brolin.
Brolin. Brody. Weil zu diesem Mann hatte man zu dem Zeitpunkt noch gar keine Frage. Ich habe ihn noch gar nicht erkannt.
Weil er nicht existiert hat.
Genau, er existiert vorher nicht. Für ihn wurde keine Frage gestellt. Und er wird dann einfach reingeschnitten und ich denke, okay, ist das jetzt ein anderer Ort, ein anderer Zeit? Und dann wird dann erst klar, ah, okay, der hat auch ein Kind verloren. Ah, okay, das ist der Typ, der in dieser
Elternversammlung
da hier den lautesten gemacht hat und sowas. Der ist das. Okay, ach, der hat auch Witch reingeschrieben. Aber das wird dann so nachhinein erklärt, ohne dass ich überhaupt wissen wollte, wer das ist. Und genau an dieser erste Perspektivwechsel, der hat es verkackt.
Ja.
Und die anderen machen es gut. Und warum hat denn der Erste das nicht?
Überhaupt. Also ich fand, genau, also ich habe mich dann richtig gefreut, dass wir dann danach, glaube ich, Pauls Sache sehen. Ja. So, weil über Paul wissen wir schon so viel. Und da will man dann noch ein bisschen mehr erfahren über den Hintergrund, genau. Aber der Archer blieb ja bis zum Schluss total uninteressant. Deswegen daher, das ist echt missglückt. Vielleicht wollte man einfach Josh Brolin unterbringen oder so. Ich weiß nicht, man ist ein bekannter Schauspieler. Aber ja, nee, hat nicht so ganz funktioniert.
Willst du noch was zu den Schauspielern sagen?
Also, ich fand, dass die Julie Warners, heißt sie, glaube ich, die Justine spielt, einen sehr, sehr starken Job gemacht hat. Ich glaube, das ist so eine Schauspielerin, die viel so Personen spielt, die ausrasten oder die ein bisschen irre sind oder die so ein bisschen drüber sind. Also richtige Charakterschauspielerin halt. Die echt so eine krasse Energie hat, der man auch alles zutraut irgendwie, finde ich super besetzt. Mhm. Dass die keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Vielleicht hat sie eine bekommen, habe ich gar nicht nachgeschaut. Aber sie fand ich super gut. Ich kannte sie nicht so richtig. Ich weiß, dass sie in Ozark ganz lange mitgespielt hat und dass sie da auch Preise für bekommen hat. Aber Ich kannte sie nur vom Aussehen, aber nicht als Schauspielerin oder nicht in irgendeiner Rolle. Und sie fand ich sehr stark. Ich fand auch ihre Affäre Paul, der Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, den fand ich auch super. Also hat, was er so darstellen sollte, sehr gut rübergebracht einfach. So, er ist auch eigentlich auch ein sehr runder Charakter. So, man weiß genau, was das für ein Typ ist. Mhm. Man weiß, dass man solche Typen nicht kennen will. Aber sehr gut geschauspielt, also sehr gut gewählt einfach den Schauspieler für diese Rolle. Ja. Natürlich ist auch Josh Brolin super gewählt für die Rolle vom Archer. Der hat ja im Grunde als Priester in Wake Up Dead Man auch diesen, der ist halt dieser laute Redner, er kann gut reden, er kann Leute einschüchtern und solche Sachen. Und das hat er ja hier wieder genau so eine Rolle eigentlich gehabt. Und es war halt uninteressant, aber natürlich jetzt auch einen guten Job gemacht. Aber was sagst du denn letztendlich zur Hexe? Weil die hat ja nun den Oscar bekommen für die beste Nebendarstellerin. Und ich muss sagen, mich hat dieses ganze, ihr ganzes Aussehen, vielleicht auch, weil sie zu spät dazugekommen ist zur Handlung, also ich muss sagen, mich hat sie eigentlich eher gestört und genervt, als dass ich jetzt Angst vor ihr hatte oder sie jetzt, ich weiß nicht, irgendwie, ich hätte ihr den Oscar nicht gegeben. Sorry.
Das ist sehr hart. Aber ja, ich sehe es sehr ähnlich. Ich glaube, sie hat den, also ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihn bekommen hat, weil sie so viele unterschiedliche Szenen hatte, also auch unterschiedliche Charaktere dargestellt. Sie ist einmal die bunte Clowns-Tante, die super energetisch und super freundlich ist und alles irgendwie erklären möchte, also mit dem Schuldirektor oder mit dem Polizisten. Dann ist sie die kranke, unheimliche,
ja,
kahle Oma, die Hexe, die dann den Alex super viel Angst macht.
Nee, das stimmt, das ist sie schon, ja, das ist richtig, ja.
Und dann schafft sie es am Ende auch noch so die Verfolgte und die Gedemütigte zu sein. Also sie hat da verschiedene Varianten von der kurzen Zeit, die sie dargestellt wird, darzustellen. Und
aber sie manipuliert den Zuschauer, also das sollte auch nicht sein, sollte wohl auch nicht passieren, stand so nicht im Skript, aber sie ist nicht so, dass sie den Zuschauer manipuliert, dass sie eine nette Frau ist. Oder dass sie sich da um irgendwen, dass sich um irgendjemanden wirklich schert oder kümmert oder so. Es ist klar, dass sie lügt.
Ja.
Das ist ja auch völlig okay. Ich weiß nicht, irgendwie gibt sie mir so ein bisschen den Vibe von so einer Märchenhexe, wo du von Anfang an als Zuschauer sehen sollst, okay, das ist die Böse und die kann in ihrer Story da Leute manipulieren vielleicht. Sie ist so ein bisschen wie die Hexe von Hänsel und Gretel. Mhm. Die entführt ja auch die Kinder. Mhm. Und ist ja auch am Anfang, ist sie noch so, sie ist so übertrieben freundlich und lockt sie da irgendwie rein. Und sie ist ja auch zu dem Alex so übertrieben freundlich, bis der dann irgendwie nicht mehr das macht, was sie sagt. Oder, also er macht's ja, aber wenn er ihr widerspricht, dann wird sie ungehalten schnell. Aber so richtig so stelle ich mir vor, wie dass die Märchenhexe von Hänsel und Gretel mit Gretel spricht.
Mhm.
So. Und auch vom Aussehen. So. Du sollst ja, wenn du einen Märchenfilm guckst, sollst du immer sehen, das ist die Hexe. Und ich fand es ein bisschen zu einfach. Wir sind ja hier nicht in einem Kindermärchen.
Genau, es ist zu einfach, aber die Schauspielerin hat halt das Beste daraus gemacht, was der Regisseur ihr aufgegeben hat.
Naja, absolut. Sollte wohl so sein, ja. Genau.
Das sollte
ich hatte
auch wahrscheinlich, so sein.
Ich hatte nur ein Problem mit der Rolle, letztendlich. Ja. Die Schauspielerin, ich kann da nichts kritisieren, absolut nicht. Ich fand nur, ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich. Das ist über die Inszenierung, das ist nicht die Schauspielerin wahrscheinlich. Ja. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich Angst vor ihr, muss ich sagen. Mhm. Es war natürlich eklig, die Szene, wo sie da dann irgendwie kahl, geschoren oder was auch immer, oder weil sie halt so alt und schwach und krank ist, wo sie da liegt. Das ist natürlich, gerade weil wir es aus der Sicht des Kindes sehen, super gruselig. Das ist so ein bisschen wie bei Friedhof der Kuscheltiere. War das der Film? Nee, das war nicht Friedhof der Kuscheltiere, oder?
Was meinst du?
Gott. Ich meine, wo du diese Alte mit hier Kontrolle verloren, war das Friedhof der Kuscheltiere?
Ja.
Die hat doch auch, das ist, glaube ich, auch die Tante von ihr oder so, die an MS gestorben ist, wird, glaube ich, erzählt. Und die dann da in dem,
irgendeinem
Zeitpunkt kommt dann noch er oder seine Mutter oder so, kommt nochmal zurück in ihr Elternhaus und hat dann da nochmal dieses Trauma von ihrer Schwester, die da so todkrank, zombie-mäßig, total gruselig da in ihrem Bett liegt.
Mhm.
Das ist so ein, finde ich, eine der schlimmsten Szenen im ganzen Film und der eigentliche Horror des Films, meiner Meinung nach, weil das wirklich ernster Horror ist und nicht, naja, der Film hat ja auch quatschige Szenen. Du hast diese Zombie-Katze oder so, das ist alles ein bisschen albern, aber diese kranke, dieses kranke Mädchen, was gleichzeitig irgendwie eine alte Frau ist, aber eigentlich ein junges Mädchen ist, irgendwie, das ist so super gruselig inszeniert. Und so in die Richtung, das hat halt einen Effekt auf dich, wenn du so alte, kranke Menschen siehst. Und gerade aus Kindersicht, glaube ich, dass man dann so einen Ekelfaktor irgendwie hat, glaube ich, als Zuschauer. Und das hat der Film mit der Rolle hingekriegt. Zumindest in dieser einen Szene dann.
Also wir sind uns einig, für uns ist die beste Leistung schon die gute Julia Garner.
Julia Garner, das habe ich nämlich, ich hab vorhin Julie Warner gesagt. Mist, okay, Julie Garner. Ja, beste Leistung, beste Rolle. Ich hätte gerne einen Ableger. Lass doch aus dem Film so eine Serie machen, wo es einfach weiter mit ihrem Leben geht. Mich würde wirklich interessieren, was die jetzt mit ihrem Leben macht. Ob das irgendwas verändert.
Ein Prequel, wo sie, wir erfahren ja, dass sie in der alten Schule suspendiert wurde, weil sie Verhältnisse oder inappropriate
Behavior
mit einem
Faculty Member, glaube ich.
Genau, was da wohl abging, sehr spannend.
Ich habe auch kurz gedacht, der eigentlich auch ihr Freund und Chef Marcus, der Schulleiter, der sagt ihr das ja nochmal oder hat so ein bisschen so ein Erklärdialog auch für uns Zuschauer, glaube ich, wo wir erfahren, dass sie immer mal auch, also dass sie mal einen Schüler oder eine Schülerin umarmt hat, was man als Lehrer nicht darf, oder dass sie auch mal einen Schüler irgendwie nach Hause gefahren hat, was man nicht darf, und sie soll damit aufhören. Wo ich auch so kurz dachte, okay, wollen sie vielleicht, man weiß ja am Anfang nicht, geht es irgendwie dann doch, ist sie vielleicht doch böse, macht sie doch irgendwas Schlimmes. Ja, da hätte man ja, wissen wir jetzt, ist es nicht so, sie ist einfach eine richtig gute Lehrerin gewesen. Und es ist eh albern, dass man irgendwie Kinder nicht trösten darf, wenn die weinen. Aber ich kenne das auch, solche Regeln gibt es auch hier. Du darfst auch als Kindergärtnerin die Kinder nicht umarmen und so. Das hat mir eine befreundete Erzieherin auch erzählt. Die dürfen die nicht anfassen praktisch. Man macht meine Freundin auch, aber ist tatsächlich verboten.
Krass.
Und genau, und da habe ich jetzt nur gedacht, wenn das jetzt einen anderen Ausgang genommen hätte, die ganze Geschichte, und rausgekommen wäre, sie ist irgendwie doch böse und hat da irgendwie selber die Kinder entführt oder gequält oder so, hätte man mal ein Prequel machen können. Aber so ist es jetzt vielleicht gar nicht so spannend. Ich glaube, wir können uns ungefähr vorstellen, was an ihrer alten Schule passiert ist. Wir kennen sie ja auch ganz gut. Und
Ja, aber es ist ein Sequel. Natürlich mit Alex, der jetzt der böse Hexer ist.
Oh ja, genau. Aber der Film wird vielleicht eine Fortsetzung haben. Ich kann mir das vorstellen. Mhm. Weil das kann ja nicht jetzt alles, wird jetzt die ganze Sache, wird die jetzt wieder unter den Teppich gekehrt oder was? Ich würde auch gerne wissen, wie die Presse jetzt darüber berichtet. Weil es gibt ja offiziell keine Hexerei, das wird ja auch niemand glauben. Also wie erklärt man das, dass die Kinder wieder da sind? Mhm. Wird man erklären, dass die ganze Zeit in Alex, also es wird ja wahrscheinlich klar sein, weil es wurde ja auch von genug Leuten beobachtet, dass die Kinder da die ganze Zeit in dem Haus waren von Alex und seinen Eltern. Also konstruiert die Presse jetzt eine Story, dass die Eltern, die ja, glaube ich, auch nachhaltig beeinträchtigt sind und nicht werden wieder reden können und so weiter, dass die irgendwie den Verstand verloren haben und die ganzen Kinder entführt haben. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Wie soll man der Presse erklären, dass die Kinder freiwillig in diesem lustigen Naruto-Walk oder Lauf da dahin gerannt sind? Also wie soll man das glaubhaft dem Land der USA und den Eltern und so weiter erklären. Also
Videospiele, Shooter und Horrorspiele.
Das ist ja eine der Theorien der Ermittler, was ich total lustig finde, weil sie fragen, ganz am Anfang sieht man das kurz, dass sie Alex fragen, gibt es vielleicht gerade irgendwie eine Serie, wo das passiert, wo Leute irgendwie dann, wo Kinder irgendwie wegrennen und irgendwo hingehen oder so, weil sie auch direkt denken, okay, es müssen die Medien sein.
Ja.
Von daher, wahrscheinlich wird man sich wieder sowas ausdenken, ja, das stimmt. Das ist dann am glaubhaftesten. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber das bleibt leider wirklich uns komplett offen. Das ist auch, ich glaube, dafür gibt es auch kein realistisches. Das ist halt, die ganze Prämisse ist schon nicht realistisch genug, als dass man da am Ende noch was, dass man das gut hätte erklären können am Ende oder irgendwie uns jetzt glaubhaft erklären hätte können, was jetzt als nächstes passiert. Ich glaube, es ist einfach, die Geschichte ist einfach vorbei. Es ist jetzt einfach so, wie es ist.
Ja.
Meinst du, dass die Justine da jetzt weiter als Lehrerin an der Schule bleibt? Sie hat jetzt eine ganze Klasse voller halb Behinderte und halb beeinträchtigt oder halb stummer Kinder wahrscheinlich und wahrscheinlich schwer traumatisierte Kinder. Und muss sie sich jetzt darum kümmern oder kommt die jetzt alle erstmal in Therapie?
Also ich glaube, die Justine muss auch erstmal in Therapie, denn sie hat ja nicht nur einen jungen Menschen erschossen, sondern auch ihre Affäre.
Mm.
Und davor hat sie das Leben der Affäre ja auch noch ziemlich kaputt gemacht,
nicht, dass man das
stark beschädigt.
Nicht mal, dass man das ihr jetzt komplett in die Schuhe schiebt. Stimmt, weil der Polizeichef ist wahrscheinlich ja auch gegen sie. Der Polizeichef ist der Vater der Frau des toten Polizisten, der eine Affäre mit Justine hatte. Das heißt, dass der Polizeichef aus irgendeinem Grund vielleicht jetzt Justine komplett die Schuld zuschreibt.
Ich glaube,
dann
aber
kommt sie ins Gefängnis.
Ich glaube, das Verhältnis zwischen dem Polizeichef und seinem Schwiegersohn war eher angepisst und angespannt. Ich glaube nicht, dass er ihn mochte.
Nee.
Also aber ich glaube, vielleicht ist er froh, dass er endlich tot ist.
Wir haben ja schon gesehen, dass Donald ganz doll Justine die Schuld gibt. Für die Affäre und so weiter. Und dass sie die Übeltäterin ist. Donna ist so impulsiv, die kommt vielleicht auf die Idee, dass Justine auch für alles andere verantwortlich ist und schafft es ihrem Vater dahingehend zu überreden. Sodass, ich meine, die brauchen einen Schuldigen. Vielleicht stellen sie Justine an die Wand.
Naja, die werden schon die Hexe nehmen als Schuldige.
Denkst du, es haben genug Leute gesehen, dass diese Kinder diese Hexe zerreißen?
Die sind ja dann auch noch durch 3-4 Häuser gelaufen.
Das ist auch so lustig.
Ja.
Hat mir so gut gefallen.
Ja, ist so eine schöne Szene.
Aber lustig halt und nicht gruselig.
Genau.
Nee, genau. Es gab wahrscheinlich genug Zeugen. Aber dass Justine halt die Hexe ist, irgendwie im übertragenen Sinne. Oder, also, dass Justine vielleicht die Hexe verhext hat.
Ich denke, dass der Archer, der wird für sie jetzt wohl...
Stimmt. Der ist auf ihrer Seite.
Genau.
Ja. Naja, das ist dann... Da müssen wir wohl auf die Fortsetzung warten.
Genau.
Falls wir noch mehr Fragen beantwortet haben wollen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, dass das passieren wird. Es ist okay. Es war schön, solange es schön war.
Die ersten 30 Minuten, ja.
Und genau. Das waren die ersten 30 Minuten schön. Ich weiß nicht. Der Film ging über 2 Stunden.
Mhm.
Und gut gefallen hat uns die erste halbe Stunde. Das ist ein Viertel. Das ist nicht besonders viel. Es gab zwischendurch auch ja nochmal coole Momente.
Der Film war nicht schlecht.
Nein. Aber er hat deutlich abgenommen nach 30 Minuten. Das ist nicht mal die Hälfte des Films. Darauf wollte ich nur hinaus. Das ist gar nicht so viel.
Mhm.
Ja. Ich wollte nur noch mal ganz kurz ansprechen, dass ja am Anfang uns die Stimme eines kleinen Mädchens so ein bisschen erzählt, was passiert ist.
Mhm.
So, dass diese Kinder verschwunden sind, dass die Polizei das nicht hingekriegt hat, dass das alles irgendwie in den Teppich gekehrt wird. Und wir erfahren ja tatsächlich nie, wer diese Stimme ist. Und ich finde das sehr, sehr komisch. Also warum glaubst du, hat man das gemacht? Warum hat man nicht zum Beispiel Alex die Geschichte erzählen lassen? Oder Justine oder so. Also ich verstehe, dass man es aus der Sicht von einem Kind erzählt, weil Kinder nun mal hier auch die Opfer sind. Aber warum ein komplett unbekanntes Kind, das nie in Erscheinung tritt?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, sie erklärt es ja auch sehr allwissend.
Ja. Ja gut, kann sein, dass es wirklich einfach so ein allwissender Erzähler ist. Genau, in Gestalt eines kleinen Mädchens. Hat man nur nicht so oft. Also ich habe erwartet, dass das eine der Protagonisten dann ist oder dass die irgendwie vorkommt.
Mhm.
Aber gut, es kann gut sein, dass es einfach so ein allwissender Erzähler ist. Es ist einfach ungewohnt, dass es keine, weiß ich nicht, erwachsene Männerstimme ist, wie in einem Märchen. So, da hat man das, glaube ich, auch viel. Da ist es dann halt der Märchenerzähler. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt so dazu komme, dass ich das ganze Zeit sage, es ist ein Märchen. Aber umso länger ich darüber nachdenke, so mehr ist mir diese Gestalt der Hexe so märchenhaft. Das würde dann schon passen, genau, dass wir gar nicht so eine... Da ist es, glaube ich, auch dann gar nicht so unüblich, dass man eben einfach einen, ja, ein... Wie ist der Fachbegriff nochmal für den allwissenden Erzähler?
Auktorial.
Auktorialer Erzähler, ja. Vielleicht wollte man auch niemand anderen in diese Rolle stecken. So. Das hätte vielleicht auch nicht gepasst, wenn Alex das erzählt hätte. Weil Alex hätte ja auch zu dem Zeitpunkt schon mehr gewusst.
Mm. Ja, der Alex hat es gleich gespoilert am Anfang.
Ja, so wird ja genau nur so viel erzählt, dass es mysteriös bleibt. Also wirklich allwissend kann man ja gar nicht sagen. Vielleicht allwissend, aber uns Zuschauern wird auf jeden Fall nicht alles erzählt. Es wird nur das erzählt, was wir wissen müssen, damit es spannend ist.
Vielleicht erzählt das auch ein Kind, weil die Geschichte ja so absurd ist in unserer vernünftigen, aufgeklärten Welt.
Ja, weil sie nicht logisch ist, die Geschichte, meinst du?
Genau, dass nur Kinder daran glauben und die dann entsprechend erzählen. Erwachsene sagen,
ja,
da war eine Psychopathin, die hat die Kinder angelockt durch perfide Techniken und die dann im Keller eingesperrt und gefoltert oder so.
Ja.
Und die Kinder erzählen sich dann, nee, das war alles Zauberei und...
Ja, vielleicht ist es ja sogar so. Vielleicht ist aus erwachsener Sicht, also aus der realistischen Sicht, das alles ganz anders gewesen. Vielleicht ist es wirklich nur die Kindersicht auf die Ereignisse, die wir jetzt zu sehen bekommen haben. Vielleicht haben die deshalb so... Also es sind vor allem Kinder, die viel Naruto gucken. Die glauben an die Geschichte, so wie wir sie gesehen haben.
Mhm.
Ja.
Die beobachten immer ihre Lehrerin, wie sie in den Alkoholladen geht und sich zwei Flaschen Wodka holt.
Ja, das ergibt keinen Sinn.
Und eine Affäre hat.
Ja, die Kinder sind sehr... Die haben schon viele Bücher gelesen, schon viele Filme noch gesehen. So, ich weiß auch nicht, was bei Naruto so passiert. Vielleicht lernt man da auch schon viel über Alkoholmissbrauch.
Es gibt Charaktere, die sind, zumindest einer ist ja alkoholabhängig.
Oha, Pirat wahrscheinlich.
Das ist One Piece.
Oh Gott, so peinlich.
Ja, ich freue mich schon auf unser Anime-Special.
Ich dachte, das wäre diese Piraten-Serie. Ach, scheiße.
Das sind Ninjas.
Weil ach so, klar, macht Sinn. Nee, bei One Piece, ich meine, bei Piraten gehe ich davon aus, dass die alle Alkoholiker sind. Aber gut.
Bei One Piece trinken die tatsächlich wenig. Also der Hauptcharakter trinkt, glaube ich, nie Alkohol. Es gibt so einen in der Gruppe.
Das sind auch Kinder, oder?
Nee.
Dachte ich.
Ja, es gibt schon mehrere Leute, die trinken. Trinken ist ja schon mehr Bestandteil als bei Naruto.
Du kannst nicht Pirat sein, ohne zu trinken.
Doch. Kannst sogar der König der Piraten sein und nicht trinken.
Hast du Fluch der Karibik gesehen? Gut. Das ist die Bibel für Piratengeschichten. Das ist einfach so.
One Piece ist älter.
Das glaube ich nicht. Das kann man ja nochmal fact-checken, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, bevor ihr noch eine tiefe Anime-Debatte ausbricht.
Ja. Müssen wir noch unsere Bewertung abgeben, oder?
Ja.
Ich finde es total schwer. Weil, wie soll man das ausrechnen? Also, wie soll man ein Fazit finden, wenn man verschiedene Teile des Films so unterschiedlich bewertet hat?
Ich finde es auch ganz schwierig.
Oder empfunden hat. Das Ding ist, mir hat der Film tatsächlich trotz allem wirklich gut gefallen. Das ist ein bisschen widersprüchlich zu manchen Sachen, die ich gesagt habe. Aber ich hatte durchgehend Interesse, wie es weitergeht. Ich fand das durchgehend cineastisch gut. Ich hatte nie das Gefühl, ich möchte den Film ausmachen oder so. Gar nicht. Nee. Ich würde ihn auch nochmal gucken. Also alles gut. Also ich fand den total unterhaltsam. Wenn man nicht zu viel nachdenkt, ist das ein super... Also habe ich da noch viel weniger dran auszusetzen. Deswegen würde ich dem Film, glaube ich, tatsächlich... Ich würde ihn ganz gut bewerten. Ich glaube, ich würde dem... Ich glaube, ich gebe dem 11 Punkte.
Ja, da... In dem Bereich habe ich den Film auch gesehen. Also der hat bei mir angefangen, weil ich gedacht habe, krass, das ist bestimmt so ein 14-Punkte-Film. Also besonders aus der Sicht, dass wir eh so einen Horrorfilm-Fokus haben, dass der ist richtig gut. Vielleicht wird er sogar noch Spitzenklasse. Und dann nimmt er so ab. Ja, es ist so schade, aber es ist immer genau das Gleiche. Ich würde ihn nicht ausmachen wollen. Ich fand ihn immer noch spannend und hatte immer noch viel zu bieten. Aber ich finde ihn besser als Blood and Sinners. Und deswegen würde ich ihm 10 Punkte geben.
Okay.
Kannst du noch ein kurzes Gedicht aufsagen als Fazit? Ein Haiku zum Beispiel?
Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Oh, scheiße. Ja, sorry. Weiter weiß ich leider nicht. Weißt du, was das war?
Nee.
Ach so, das war der Zauberlehrling von Goethe.
Ach so. Mhm. Ja, ich kann leider nicht lesen.
Aber es hätte jetzt sogar thematisch wegen Zaubern gepasst. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Schneiden wir raus.
Hex, Kartoffel.
Ja, genau. Hex, Kartoffel. Ene, mene, Kartoffelbrei. Dieser Filmpodcast ist jetzt vorbei. Hex. Bestes Fazit.
Perfekt, ich kann es nicht besser machen. Sehr cool, vielen Dank, Jo.
Ja, dir auch vielen Dank. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
Absolut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, macht's
vielen
gut.
Vielen Dank fürs Zuhören, ciao.
Tschüss.